ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Puh, ist es hell hier. Und warm. Und Andreas ist noch nicht da, aber der kommt gleich.
Ein Podcast von NDR Info.
So, jetzt ist auch Andreas da. Also.
Dein weißes Hemd, das wird leiden, kann ich nur sagen, bei den Stühlen.
Ja, wir setzen uns ja hier immer hin und hier ist immer so ein kleines bisschen dreckig, weil die Delhi-Luft einfach ihre Spuren hier auf dem Tisch und auf den Stühlen hinterlässt. Und da ist immer so ein kleiner Staubfilm, Dreckfilm drauf, das heißt mit weißen Sachen. Ich habe hier gerade eine helle Hose und ein weißes Hemd, ist das ein bisschen schwierig. Aber jetzt fangen wir erstmal an, oder?
Hast du etwa schon angefangen, oder
wie? Ja, ich habe schon angefangen einfach.
Was hast du denn gesagt?
Ja, ich habe nur gesagt, dass ich hier... Nee, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Andreas ist noch nicht da und ich setze mich jetzt mal hin. Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind, wie ihr gerade gehört habt,
Andreas
und Peter. Heute haben wir ein Thema, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, als du, Andreas, nämlich weg warst. Du warst nämlich in Pakistan. Und wenn einer eine Reise tut,
dann hat er ein bisschen was zu erzählen. Ja, ist eigentlich gar nicht so weit weg, ne, von Delhi, aber es ist schon ausgesprochen abenteuerlich und auch gar nicht so einfach, dahin zu kommen. Das fängt schon bei den Visa-Angelegenheiten an und dann, wenn man an der Grenze ist, ist das auch doch eine etwas längere Prozedur.
Ja, genau. Visa war ja das Stichwort. Ich saß hier und so ein bisschen grummelig, weil ich kein Visum bekommen habe. Du hast eins bekommen für Pakistan und zwar für die Wahlen. Was genau war da? Ich glaube, das müssen wir nochmal sagen.
In Pakistan waren Parlamentswahlen und auch einige Wahlen für Bundesstaaten.
Ja, die letzten waren 2018, die letzten Parlamentswahlen. Und jetzt wurde wieder gewählt. Und vielleicht, bevor wir zu deiner Reise kommen, so ein paar Facts zu den Wahlen selber, was da passiert ist. Wir haben eigentlich drei große Parteien und eine durfte aber gar nicht antreten, ne?
Ja, deren wichtigster Mann, deren Kandidat Imran Khan saß im Gefängnis, wurde vorher entsprechend verurteilt. Mehrere Haftstrafen hat er bekommen, seine Frau ebenfalls. Und man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass versucht wird, den stärksten Konkurrenten der anderen nicht antreten zu lassen.
Er hat zwei Wochen vor der Wahl noch drei längere Haftstrafen bekommen von bis zu 14 Jahren wegen Korruption, wegen Geheimnisverrat und wegen Verstoß gegen das islamische Eherecht. Man muss dazu sagen, Khan ist selber da auch kein Unschuldiger, jetzt weniger was die Verfahren anbelangt, sondern als der an der Macht war, war es gerade umgekehrt. Der hat seine Widersacher ins Gefängnis schicken lassen. Und das ist ein Muster, was es in Pakistan schon seit langer, langer Zeit gibt, dass politische Opponenten gerne mit Verfahren überzogen werden, gerne wegen Korruption verurteilt werden. Und meistens ist es tatsächlich Korruption, ins Gefängnis wandern. Und das kehrt sich in dem Moment um, wo es wieder Wahlen gibt und die anderen wieder an die Macht kommen. Und jetzt eben ist Khan im Gefängnis.
Genau, es war genau dieses Muster. Nawaz Sharif, dreifache Premierminister und auch ein interessanter Fakt Pakistan angeht. Und ganz erstaunlich, es gab bisher keinen Premierminister, der seine Amtszeit, seine fünfjährige Amtszeit zu Ende geführt hat, erfüllen konnte. Das ist auch Sharif, obwohl er dreimal schon Premierminister war, bisher nicht gelungen. Khan ebenso nicht. Und der hatte auch einige Verfahren, war im Exil in London, durfte dann doch wieder zurückkehren, hatte eigentlich ein lebenslanges Politikverbot. Das wurde dann auch noch rechtzeitig zur Wahl aufgehoben. Und alle haben eigentlich auch sind davon ausgegangen, dass er Premierminister wird und die Wahl wahrscheinlich auch gewinnen wird. Aber das ist dann doch alles ein bisschen anders gekommen.
Ja, in Pakistan reibt man sich immer wieder die Augen. Also beziehungsweise, wenn man die pakistanische Politik betrachtet. Auf der einen Seite ist Pakistan eine Demokratie und funktioniert eigentlich auch wie eine Demokratie. Und das sagen die ja auch immer wieder. Ja, wir haben demokratische Wahlen, wir haben Machtwechsel, wir haben eine einigermaßen freie Presse. Aber auf der anderen Seite gibt es immer jemanden, der im Hintergrund die Fäden zieht. Das ist eigentlich so der Sicherheitsapparat, das Militär und der Geheimdienst. Und deshalb passieren da einfach auch Dinge, die man so eigentlich nicht erwartet, wenn man sich nicht schon relativ lange mit der pakistanischen Politik, der Innenpolitik beschäftigt.
Ja, wie zum Beispiel, wenn wir schon über den Wahltag vielleicht auch reden wollen, das war dann auch erstaunlich, auch wenn alle so ein bisschen vorgewarnt haben, dass zum Beispiel am Wahltag dann mal schlicht und einfach das Mobilfunknetz komplett abgestellt wird. Und vor allem, das war, glaube ich, das Wichtige dabei, das mobile Internet. Und offiziell hieß es dann aus Sicherheitsgründen, um mögliche Anschläge zu verhindern. Es gab ja auch einige Anschläge rund um die Wahl, auch mit Toten. Also das ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen, aber übers Internet, übers mobile Internet, über die Handys wird natürlich auch kommuniziert, verabreden sich Leute. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Grund, dass man sagt, man will Proteste verhindern. Man will Ansammlungen, spontane Ansammlungen verhindern. Und es gab dann ja auch einige Demonstrationen, nachdem dann das Wahlergebnis so kleckerweise erst bekannt gegeben wurde.
Ja, vor allen Dingen muss man wissen, dass die PTI, also die Gerechtigkeitspartei von Imran Khan, also sie durften sich ja nicht mehr treffen. Das durfte keine Wahlkampfveranstaltung dieser Partei geben. Die wurden verboten. Auch die Partei selber ist ja von den Wahlen ausgeschlossen worden. Und die Khan-Leute durften nur als, ui, was haben wir denn für einen Vogel? Ah, das ist, glaube ich, ist das ein Milan? Also wir haben hier gerade über uns, so, na, so 5 Meter über uns, auf einer Stange sitzt ein Raubvogel. Ah, und jetzt fliegt er weg. Hat wahrscheinlich irgendwo eine Maus gesehen. So.
Könnte auch die Partnerin gewesen sein. Es gibt hier nämlich direkt neben unserem Haus einen großen Baum, wo es ein Nest gibt von den Milanen. Und wir haben ja gerade eine ganze Menge von denen, die um uns rumschwirren.
Ja, es ist gerade mal so als Einschub. Unser Wetterbericht ist gerade richtig schön hier. Wir sitzen hier so bei 24, 25 Grad in der Sonne. Die Luft ist heute auch wieder erträglich, also ungefähr so wie letzte Woche. Wir sind jetzt, was wir ja schon mal erwähnt hatten, in der, glaube ich, schönsten Zeit hier. Nochmal zurück zu Imran Khan und seinen Leuten. Die mussten halt online auch Wahlkampf machen. Der läuft sehr, sehr, sehr viel online. Also er selber ist nicht mehr zu hören aus dem Gefängnis, sondern immer nur seine Stimme mit KI nachgeahmt sozusagen. So verbreitet er im Augenblick seine Botschaften. Und deshalb macht es natürlich auch einen gewissen Sinn, am Wahltag, um die zu behindern, wenn man die behindern wollte, einfach das komplette Mobilfunknetz und natürlich auch die mobilen Daten abzudrehen.
Ja, das hat dann die Arbeitsbedingungen für uns auch nicht ganz so einfach gemacht, weil das, was noch vorhanden war an Festnetz, Internet, hat dann auch ziemlich große Schwankungen gehabt und wurde gedrosselt offensichtlich auch. Und da wird es dann wirklich schwierig, Nachrichten zu bekommen oder auch Beiträge zu verschicken. Das war dann die einzige Möglichkeit für uns noch, das zu machen. Also es sind schon erstaunliche Umstände. So eine Wahl in der Form habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, ich glaube, ich würde da wahnsinnig, wenn da kein funktionierendes Netz ist oder wenn es ganz langsam ist. Ich meine, wir kriegen unsere Informationen über Nachrichtenagenturen. Die sind im Internet, da haben wir Zugänge im Internet. Wir kriegen die Informationen über die Nachrichtenportale auch in Pakistan. Auch das kommt nicht rein. Es kommt eigentlich gar nichts rein. Die Welt heute, auch in Pakistan, ist nicht mehr dafür ausgelegt, analog zu funktionieren. Es gibt keine Faxe, es gibt keine Fernschreiber, auf denen irgendwelche Dinge reinkommen. Und dann, Fernsehen ist da noch bedürftiger als Hörfunk, als Radio. Ihr habt einfach riesige Dateien zu verschicken dann auch, ne?
Ja, genau so ist es. Und das hat uns dann auch wirklich in größere Schwierigkeiten gebracht. Und also das eine oder andere ist dann auch daneben gegangen, weil wir einfach die Sachen nicht mehr rechtzeitig überspielen konnten. So wird natürlich dann auch Berichterstattung verhindert, auch wenn das vielleicht nicht das erste Ziel der ganzen Geschichte ist.
Wie ist das eigentlich bei so einer Fernsehschalte? Du stehst da vor der Kamera, guckst in die Kamera, bist konzentriert, hast einen Knopf im Ohr, hörst da die Regie, ne? Und plötzlich funktioniert was nicht. Wie ist das?
Das ist gar nicht schön. Das ist so das Worst-Case-Szenario, wenn dann irgendwas gar nicht funktioniert. Es fing schon so ein bisschen damit an, dass der Ton ganz, ganz schlecht war, kaum zu verstehen. Und dann habe ich auch mehrfach nachgefragt, ja, was ist los? Offensichtlich hat mich da, das war in dem Fall Leipzig, weil das fürs Mittagsmagazin war, die haben mich gehört, ich habe sie aber kaum verstanden. Und alle haben versucht, irgendwie ein bisschen Stecker nochmal rein, wieder raus und sowas. Und eigentlich willst du dich dann auf das, was du sagen möchtest, konzentrieren und nicht auf die Technik. Und dann stellte sich heraus, dass einfach die Batterien runter waren. Und dann frische Batterie rein, dann war der Ton auf einmal da. Und dann hat es aber nur noch ein paar Sekunden gedauert, bis ich dann da live drauf war. Und ja, das geht optimaler.
Das glaube ich. Ich hatte mal eine Fernsehschalte, da hatte ich die Fragen vorher mit der Moderatorin abgesprochen. Das war mit Tagesschau 24, dem Nachrichtenkanal der Tagesschau. Und habe die null verstanden. Also beim ersten Mal ging es noch einigermaßen. Aber ich hatte die drei Fragen schon vorher erfahren von ihr und habe dann jeweils auf die drei Fragen geantwortet und habe gehofft, dass sie sie nicht vertauscht. Also das war echt so ein bisschen Wabonk-Spiel und habe mir das später angeschaut. Es hat funktioniert, aber es macht einen ganz kirre, wenn da irgendwas nicht funktioniert, ne?
Ja, und da haben wir dann auch mitgekriegt, dass das Internet eben dann doch einfach mal zwischendrin abstürzen kann. Das ist dann auch passiert, sodass dann irgendwann das Bild nach 45 Sekunden ins sogenannte Freeze gegangen ist, also eingefroren ist. Und dann war ich also nur noch als Foto sozusagen zu sehen. Und danach ist auch der Ton abgestürzt und dann war es das. Und eigentlich hatten wir 3 Minuten geplant über ganz aktuell, über das, was da gerade passiert, über die Wahlen. Und ja, das dann schönen Dank sozusagen. Ich weiß nicht, wer da am Internet gedreht hat und am Hahn gedrosselt hat, aber das hat uns dann leider die Arbeit da ziemlich versalzen.
Jetzt waren diese Wahlen doch tatsächlich ziemlich irregulär. Du hast es mit dem Mobilfunk gesagt, aber es gibt ja noch andere Dinge. Ich meine, das haben wir letzte Woche schon erzählt, dass die Kandidaten eben von Kahn als Unabhängiger antreten mussten, solche Dinge. Aber es hat dann eben sehr lange gedauert, bis überhaupt Ergebnisse da waren. Wir hatten ja am Donnerstagabend, am Donnerstag war die Wahl und wir hatten die erwartet bis Mitternacht pakistanischer Zeit. Und Pakistan ist Deutschland 4 Stunden voraus. Ja, das wäre um 20 Uhr deutscher Zeit eigentlich gewesen.
Ja, also mir sagten die pakistanischen Kollegen, Kolleginnen, dass ja so 1-2 Uhr nach Mitternacht könnte schon was kommen. Also zumindest so erste Hochrechnung, dass sich was abzeichnet. Das war dann nicht der Fall. Und wie das dann in Pakistan doch in der Regel so ist, dann wird sofort vermutet, da stimmt doch irgendwas nicht. Da wird irgendwie versucht, jetzt was möglicherweise zurechtzurücken, weil das Ergebnis nicht ganz so passt. Und es gab dann auch Berichte darüber, dass unabhängige Kandidaten, die haben das Recht, in den Wahlbüros mit den Leuten dann zu reden, während oder nach der Auszählung mit den zuständigen Verantwortlichen dort. Und es gab Berichte über mehrere Kandidaten, denen das verweigert wurde. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass viele Leute gedacht haben, okay, das läuft jetzt so, wie wir es eigentlich kennen. Hier wird irgendwas gedreht.
Ja, das ist es wohl. Also ich habe mal geschaut, was die pakistanischen Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben die letzten Tage. Und die sind auch inzwischen der Ansicht, also die Medien, dass was gedreht wurde. Es war nämlich nicht nur so, dass sich die PTI, also die Partei von Imran Khan und seine Kandidaten beschwert haben, sondern auch andere Kandidaten anderer Parteien haben sich beschwert, dass sie zum Beispiel in der Nacht die fertigen Ergebnislisten, die Originalergebnislisten mit der Zählung gesehen haben und Gewinner waren laut dieser Ergebnislisten und am nächsten Morgen von der Wahlkommission aber jemand anderes als Gewinner bekannt gegeben wurde. Und das sind bei Weitem wohl keine Einzelfälle. Und gerade in der Gegend, wo normalerweise eigentlich Khan immer gewinnt, haben dann plötzlich andere gewonnen.
Wir haben dann ein Video gesehen, wo jemand mit dem Handy bei der Auszählung der Stimmen gedreht hat und da hat man gesehen, wie jemand auf dem Boden die Wahlzettel nimmt und dann doppelten Stempel drauf macht, was dann Wahlzettel ungültig macht. Und konnten aber in der Kürze der Zeit nicht verifizieren, ob das jetzt wirklich genau auch am Wahltag oder nach der Auszählung gedreht wurde. Aber auch das trägt natürlich dazu bei, wurde es in den sozialen Medien, wurde das dann entsprechend verbreitet, dass ja doch alle sehr, sehr skeptisch waren.
Es gibt ja eine geschäftsführende Regierung seit dem vergangenen Jahr in Pakistan, also eine Art Übergangsregierung. Und deren Premierminister hat gerade gesagt vor 2 Tagen, man solle doch das Wahlergebnis jetzt akzeptieren. Das sei eine moralische Pflicht und es sei alles irgendwie mit rechten Dingen zugegangen. Das ist übrigens der gleiche Mann, der vor der Wahl, einen Tag vor der Wahl, dem britischen Sender Sky ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ich kann überhaupt nicht garantieren, dass diese Wahlen frei und fair ablaufen und so. Und das hauen sie ihm jetzt natürlich um die Ohren und sagen, jetzt sagst du plötzlich, das war alles okay. Vorher hast du gesagt, also ich kann da keine Garantie abgeben. Das heißt, die Zweifel auch im Land sind, glaube ich, sehr groß und gerade an der Arbeit der Wahlkommission. Und wo ich sage Wahlkommission, ich schaue die ganze Zeit auf den kleinen Blog, den du vor dir liegen hast und da sehe ich www.ecp.gov.pk und da würde ich sagen, das ist der Blog, das ist Originalpapier, ein Notizblock der pakistanischen Wahlkommission, kann das sein?
So ist es. Information Kit for International Election Observers. Also eigentlich Informationsbroschüre für die internationalen Wahlbeobachter. Aber genau, es ist von der Election Commission of Pakistan. Das habe ich mir als kleines Andenken mitgebracht. Und Äußerungen der Regierung. Ich hatte ein Interview im Büro des Informationsministers bekommen. Und der hatte mir auch noch gesagt, am Tag vor der Wahl, mir persönlich, also Mobilfunk, das wird nicht abgestellt werden.
Ja, das war der Desinformationsminister, kann das sein? Wie war das überhaupt, diese Wahlkommission? Offenbar seid ihr irgendwie in Berührung gekommen mit denen. Wie waren die Kontakte mit pakistanischen Offiziellen? Wie habt ihr da arbeiten können?
Also die waren durchaus bereit, Interviews zu geben. Ich hatte dann aber auch die Gelegenheit, mit dem Sprecher der Gerechtigkeitspartei von Kahn zu reden. Und dann nach der Wahl, der war vorher abgetaucht und hat sich nicht gezeigt, dem Vorsitzenden der Partei. Und es gab zweimal große Pressekonferenzen im Garten mit ungefähr, ich weiß nicht, 150 Kollegen, Kolleginnen, ganz vielen SNGs, also Satellitenwagen, Übertragungswagen, die dort standen. Ein unglaubliches Interesse, ein größeres Interesse natürlich noch nach der Wahl. Mit denen konnte ich auch jeweils Interviews machen. Also waren alle sehr bereitwillig eigentlich dort sich zu zeigen mit dem Premierminister. Das ging wiederum nicht. Da war ich zwar auch zu einem Essen eingeladen, dann hieß es aber, keine Kameras, keine Aufnahmegeräte. Und da habe ich dann gesagt, nee, sorry, also das bringt uns nur was, wenn wir dann auch ein Interview machen können. Und da haben dann auch viele andere Kollegen und Kolleginnen abgesagt.
Das war dieser Übergangspremierminister, KK heißt der, ne? Das war ein Regionalpolitiker sozusagen, den keiner kannte, also international sowieso nicht, und der letztes Jahr mit anderen zusammen da installiert wurde und die seither eben diese Regierung führen. Stichwort Pakistan, Stichwort Grenze. Du musstest ja auch nach Pakistan kommen. Du bist nach Amritsar geflogen, im Punjab, in Indien. Und dann musstest du Richtung Pakistan, ne?
Ja, da muss man dann zu Fuß gehen irgendwann, weil es keine Flüge gibt von Indien nach Pakistan. Also keine Direktflüge, da muss man einen weiten Weg machen mit einem Zwischenstopp. Und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Du kennst das schon, du hast es schon mehrfach ja gemacht. Und da kommt man dann in dieses militärische Sperrgebiet, Niemandsland fast, von Amritsar. Kann man mit dem Taxi da rausfahren. Und so oft ist bei mir noch nie ein Pass kontrolliert worden. Und das allein auf der indischen Seite. Also man ist da, kommt dann in ein Gebäude rein, wo dann das Gepäck durchgecheckt wird, so wie am Flughafen, und wo dann natürlich genau nochmal aufs Visum geguckt wurde. Da gab es auch ein Hin und Her bei mir, weil irgendwie was anderes im Computer stand. Und dann muss man alle 5 Meter den Pass vorzeigen, obwohl es ein Gebäude ist, obwohl da nur Militär ist, im Grunde genommen ein paar Offizielle sonst noch von der Visumbehörde. Also das ist schon ganz erstaunlich. Und dann wird man in einen Bus verfrachtet und fährt dann 300 Meter, 400 Meter bis zu der Stelle, wo dann der eigentliche Grenzübergang ist. Und das ist dann nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, weil dort werden ja regelmäßig so Spektakel veranstaltet. Und dort gibt es, was man an einem Grenzübergang nicht vermuten würde, 2 große Stadien auf beiden Seiten.
Halbe Stadien.
Ja, halb, so ein Halbrund, ja, genau. Also so ein Halbrund, also eigentlich so wie so eine klassische griechische Theaterbühne. Und interessant ist eben auch die Größe auf der indischen Seite, deutlich größer als auf der pakistanischen. Und da die sich da auch über diese Dinge messen, weiß ich nicht, was da auf der pakistanischen Seite schiefgelaufen ist, dass sie da ein kleineres gebaut haben.
Aber dafür haben sie so ein schönes Tor.
Ja, das haben sie aber auch auf beiden Seiten, ne? Das ist also, wo schön groß nochmal Symbole draufstehen und dann auf der einen Seite Indien, auf der anderen Seite Pakistan. Dann macht man irgendwie einen Schritt und dann heißt es, willkommen in Pakistan.
Genau, ja. Und da ist jeden Nachmittag, da kann man auch als Tourist hin, da muss man dann nicht über die Grenze, man braucht kein Visum für Pakistan, ist jeden Nachmittag so eine Art Militärparade, so eine militärische Vorführung auf beiden Seiten. Abgestimmt eigentlich, das ist ja das Absurde an dieser ganzen Geschichte, die haben prächtige Uniformen, also die indische Border Security Force und auch das pakistanische Militär da, und die exerzieren da und machen irgendwelche Kampfübungen auch so gegeneinander. Also das ist sehr unterhaltsam. Ich habe es nur auf Videos gesehen, weil wenn ich an der Grenze war, dann bin ich tatsächlich rüber, und dann ist diese Vorführung gerade nicht. Die Grenze wird nämlich jeden Tag geschlossen am Nachmittag, damit diese Vorführung stattfinden kann. Und die laufen da, exerzieren gegeneinander. Das ist fast wie so eine, es hat fast was Ironisches eigentlich, wie sie das machen, ja. Also es ist immer so mit einem Augenzwinkern, und das ist eigentlich ein ganz seltener Moment in den indisch-pakistanischen Kontakten.
Also ich kann mir vorstellen, dass es ganz schön ist, dass es das gibt. Interessant war auch, dass der Taxifahrer, der mich da hingefahren hat, ein Punjabi, auch gesagt hat, ich habe wirklich überhaupt nichts gegen die Pakistaner, Pakistanerinnen. Wir sind ja eigentlich alle Punjabis, ja. Das ist ein riesiges Gebiet auf beiden Seiten, und insofern, das ist die Politik, die da am Werk ist. Und wir normalen, einfachen Leute, wir könnten uns eigentlich gut vertragen.
Ja, dann warst du also in Pakistan, bist durch dieses Tor, und wie ging es dann weiter?
Ja, da auf der anderen Seite wurde ich dann netterweise abgeholt von den Kollegen, Kolleginnen aus Islamabad. Und dann sind wir 4,5 Stunden Richtung Islamabad gefahren, über eine ganz breite, dreispurige Autobahn, bestens ausgebaut. Und was mich dann besonders überrascht hat, bei einer größeren Raststätte, da habe ich gedacht, ich bin in Amerika. Also ganz verrückt, da gab es mehrere Hamburgerläden, amerikanische Hamburgerläden und auch Hühnchenladen sozusagen. Also wenn man da nicht dann die Urdu-Schrift gesehen hätte und vielleicht, dass dann draußen ein Schild steht, keine Tiere, keine Haustiere und keine Waffen, bitte draußen lassen, gibt es wahrscheinlich in Amerika auch die eine oder andere Ecke, wo so ein Schild angebracht ist. Also das war so ein bisschen so ein Zeitsprung auf einmal.
Ja, wir werden auf Pakistan schauen müssen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Wir müssen gucken, jetzt im Augenblick sieht es so aus, als würden sich die Wahlverlierer zusammenfinden zu einer Regierung oder es würde eine Minderheitsregierung gebildet und die anderen Parteien tolerieren die. Also sie verbünden sich im Prinzip gegen die Leute von Imran Khan, gegen die Kandidaten, die ihm nahestehen. So sieht es jetzt aus gerade. Wir wissen auch noch nicht, wer der nächste Premierminister wird. Sehr wahrscheinlich ist, dass er mit Nachnamen Sharif heißen wird. Es könnte Nawaz Sharif sein, wie es die letzten Tage und letzten Wochen auch immer wieder hieß. Der galt ja als Favorit. Jetzt inzwischen ist auch wieder sein Bruder Shehbaz Sharif im Rennen. Ich habe den kennengelernt vor 1,5 Jahren. Da war ich mit ihm mal unterwegs. Der war ja sozusagen der Statthalter von Nawaz, als der im Exil war, um die pakistanische Politik der nächsten Wochen mal zu beschreiben mit einem Satz, same, same, but different. Es sind irgendwie immer die gleichen Sachen, die passieren. Die Namen sind so ein bisschen austauschbar, aber man hat oft so, wenn man die Nachrichten aus Pakistan morgens liest, so das Gefühl, es ist so eine Art Murmeltiertag, ne?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Die Sharif-Familie scheint sich da ja auch weitere Posten sichern zu wollen. Die Tochter von Nawaz Sharif soll Ministerpräsidentin werden im Punjab. Also das ist dann schon auch erstaunlich, wenn man eben hört und mit allen Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe. Also es gab welche, die sagten, ich habe von Politik wirklich total die Nase voll. Ich möchte da gar nichts mehr von hören. Aber die meisten, also die wirklich die große, große Mehrheit, waren Fans von Khan und seiner Gerechtigkeitspartei, vor allem auch junge Leute. Also das war ganz einhellig so. Und die Partei selber sagt ja, wenn alles mit fairen Mitteln zugegangen wäre, dann hätten wir hier einen Erdrutschsieg mitgenommen. Schwer zu sagen, aber die Merkwürdigkeiten waren doch zahlreich.
Ja, es spricht einiges dafür. Und die Frage ist einfach, bleibt Pakistan jetzt ruhig? Bleiben Khans Wähler ruhig? Sie werden im Augenblick schon aufgefordert, für ihre Stimme einzustehen von Khan, von den Leuten um ihn herum. Wir werden sehen, was passiert. Ja, wir hoffen, dass es keine schweren Unruhen gibt, aber ausschließen würde ich das gerade nicht in der nächsten Zeit. Ja, wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute Woche.
Ja, tschüss, bis dahin.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert.
In der Region Cherson hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt.
Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Stop, stop,
stop! How dare you?
Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. In diesem Podcast schaue ich mir 6 Ereignisse und Prozesse genauer an. Fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter?
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen.